Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Wenn nicht, dann kann Ihnen mein Gast vielleicht ein paar Hinweise geben, wie das in Zukunft besser klappt. Professor Ingo Fietze forscht seit über 30 Jahren über den Schlaf und hat das renommierte Schlafmedizinische Zentrum der Charité in Berlin aufgebaut, das er auch leitet. Über seine Arbeit, über guten und schlechten Schlaf und seinen Weg in die Schlafmedizin wollen wir reden. Guten Morgen, Herr Professor Fietze.
Ja, schönen guten Morgen.
Erste sehr naheliegende Frage natürlich, haben Sie gut geschlafen?
Die habe ich irgendwie erwartet, ist mir gerade eingefallen, die Frage. Ich darf Ihnen sagen, normalerweise schlafe ich schon schlecht, also ich bin auch nicht mehr der beste Schläfer, wenn am nächsten Morgen solche großen Ereignisse wie das heutige vor mir stehen. Aber ich hatte ein Schlafdefizit und deswegen habe ich ganz gut geschlafen.
Ah, okay, alles klar. Aber interessant, normalerweise sagt man ja irgendwie, jemand, der sich damit auskennt oder würde man denken, der hat überhaupt gar keine Probleme, der weiß nämlich, wie es funktioniert. Aber
ja, dann hätten ja alle Ärzte auch keine Krankheiten, weil sie wissen, wie sie sie verhindern können. Nein, mich hat es auch erwischt. Ich bin nicht mehr der begnadete Schläfer, die es aber Gott sei Dank noch gibt.
Wie viele Stunden sollte man denn eigentlich geschlafen haben?
Ja, sollte es so eine Sache. Man sollte mindestens 6 Stunden geschlafen haben, um annähernd gesund in den nächsten Tag zu gehen. Wenn man aber optimal schlafen möchte, so wie ich laufe jeden Tag 10.000 Schritte, dann sollten es 8 Stunden sein.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Schlafforscher Ingo Fietze. Er leitet das Schlafmedizinische Zentrum der Charité. Bevor wir über mögliche Schlafstörungen sprechen, woran kann ich denn eigentlich festmachen, dass ich gut geschlafen habe? Also das ist ja erstmal nur ein subjektives Gefühl, oder?
Genau, es ist nur ein subjektives Gefühl, aber es ist eigentlich das wichtigste Gefühl, was den Schlaf betrifft. Also wir machen ja auch nicht jeden gleich krank und nicht jeder hat gleich eine Schlafstörung. Wenn man morgens aufsteht, die Augen gehen auf und man fühlt sich wach und erholt und irgendwie hat man schon gute Laune, dann hat man den sogenannten erholsamen Schlaf. Ja, und wenn man morgens aufwacht und sagt, oh Gott, die Augen sind dazu, ich wäre schwer wach oder welche Phänomene auch immer, dann hat man eben den nicht erholsamen Schlaf. Und der erholsame Schlaf ist tatsächlich für uns das Hauptkriterium. Wenn jemand erholsam schläft, dann muss er nicht wirklich eine Schlafstörung haben, obwohl der Schlaf von der Qualität vielleicht auch nicht mehr der beste ist. Aber dieses subjektive Empfinden ist schon sehr, sehr wichtig.
Und ich habe bei Ihnen gelesen, es ist eigentlich gar nicht so gut, wenn man sich an seine Träume erinnern kann. Warum?
Warum? Weil die begnadeten Schläfer oder den Zuhörern, das sind diejenigen, die sagen, ich träume eigentlich nie oder gar nicht. Jeder von uns träumt ja ungefähr ein Viertel der Nacht, 25, das ist sehr viel, vornehmlich in der zweiten Nachthälfte. Und die Wegschwelle im Traumschlaf ist sehr gering. Also wenn da die Straßenbahn draußen langfährt oder das Flugzeug über dem Haus fliegt oder der Hund bellt, dann wird man schon relativ schnell wach. Und wenn man selbst im Traumschlaf nicht wach wird, dann hat man einen wirklich guten Schlaf.
Und damit ich mich daran erinnere, ist es wichtig, dass ich tatsächlich dann aufwache im Traumschlaf. Sonst ist der Traum durch und ich schlafe tief weiter.
Man kann sich an Traum nur erinnern, wenn man mitten im Traumschlaf wach wird. Da reicht übrigens schon die Körperdrehung von der rechten auf die linke Seite, dass man den Traum vergisst. Also man muss ihn tatsächlich aktiv festhalten, der ist ganz schnell vergessen.
Uns allen ist ja irgendwie klar, Schlaf ist wichtig, der Körper regeneriert sich, das Gehirn vielleicht auch. Aber was genau passiert da im Körper, wenn wir schlafen?
Na, die Schlafhormone übernehmen das Kommando. Wir haben ja Wachhormone, wir haben Schlafhormone, die machen aus, dass wir wach sind, dass wir schlafen. Und die lassen vor allen Dingen das Gehirn schlafen. Also das Gehirn hat übrigens den Schlaf gebracht, das ist das wichtigste Körperorgan, welches den Schlaf braucht. Und am zweitwichtigsten ist übrigens das Immunsystem. Nur im Schlaf regeneriert sich das Immunsystem in heutigen Zeiten, ja, Corona, Virus, Bakterien, Parasiten, was es alles gibt, sehr, sehr wichtige Funktion des Schlafes.
Das heißt also, unser Gehirn, Immunsystem braucht es. Wenn wir nicht genügend schlafen, bedeutet das im Umkehrschluss, wir werden krank.
Korrekt. In der Reihenfolge. Wenn wir zu wenig schlafen oder nicht mehr gut schlafen, dann leidet als erstes jede Form von psychischer Wahrnehmung. Also man hat schlechte Laune, man ist nicht mehr konzentriert, Geschicklichkeit, Genauigkeit, Gedächtnis, das alles leidet. Das Immunsystem leidet übrigens auch schon nach einer kurzen oder schlechten Nacht. Dann ist man am nächsten Tag schon immunsupprimiert, sollte man aufpassen.
Aber ich habe auch mal gelesen, dass Depressionen teilweise mit Schlafentzug therapiert werden. Wie passt das dann zusammen?
Also Depression selber ist eine psychische Erkrankung und alle psychischen Erkrankungen haben was mit Dopamin und Serotonin zu tun. Das sind auch zwei Hormone aus dem Schlaf-Wach-System. Das sind ja zwei Wachhormone. Und man kann übrigens mit der, deswegen gibt es diesen Zusammenhang. Mhm. Die Schlafrestriktionen bei Schlafstörungen sind eigentlich nur indiziert bei Einschlafstörungen. Also wenn ich schlecht einschlafe, dann versuche ich meinen Schlaf zu kürzen in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann so müde wäre, dass ich wieder leichter einschlafe.
Spielt es eigentlich eine Rolle, wann ich schlafe beziehungsweise wann ich ins Bett gehe?
Ja, es wird ja gern bemüht, der Begriff von den Eulen und Lerchen. Ich bin ein spät ins Bett geher oder ich gehe zeitig ins Bett. Die meisten von uns sind Indifferenztypen, also liegen dazwischen. Und das ideale Schlaffenster, wenn man sich die beste Schlafqualität holen möchte,
Achtung,
zwischen 22 und 6 Uhr.
Warum ist das so ideal?
Weil in dieser Zeit die Körpertemperatur am niedrigsten ist, weil Cortisol niedrig ist, das Stresshormon im Körper. Und weil die Schlafhormone, wie gesagt, das richtige Zeitfenster vorgeben. Einfaches Beispiel, wenn der Schichtarbeiter von der Nachtschicht kommt, sich am Tage hinlegt. Er ist hundemüde, kann einschlafen, aber die Schlafqualität ist schlecht, weil Körpertemperatur und Cortisol erhöht sind.
Viele sagen ja immer, also mit dem Schlafen, als ich jung war, hatte ich überhaupt gar kein Problem. Jetzt im Alter oder mit dem Älterwerden wird es schwieriger. Ist das einfach so eine komische Wahrnehmung oder ist da was dran?
Nein, der Schlaf, leider schlechte Nachricht, der Schlaf altert wie die Haut oder andere Sachen. Wie sieht das Altern des Schlafes aus? Wir werden nachts häufiger wach. Und deswegen ist häufiges nächtliches Erwachen, gerade im Alter, noch keine Schlafstörung. Solange man immer gleich wieder gut einschlafen kann. Also bitte nicht ärgern, wenn man mit 50, 60, 70, die Älteren unter uns sagen, ja, ich werde dann nachts da viel häufiger wach als früher. Das ist noch keine Schlafstörung. Das gehört leider zum alternden Schlaf. Gute Nachricht, wenn man danach wieder gleich einschlafen kann, kein Problem.
Und wenn man sich ärgert, ist das wahrscheinlich wieder Stress und das macht dann das Einschlafen schwierig.
Genau, deswegen sage ich es. Ne? Wenn man sich jetzt beginnt aufzuregen, warum ist mein Schlaf so schlecht, warum werde ich da jede Nacht wach, das ist kontraproduktiv. Was ganz anderes ist, wenn man das häufige nächtliche Erwachen tatsächlich am nächsten Tag dann nicht mehr erholt ist. Wir haben ja über den erholsamen Schlaf gesprochen. Dann macht es schon Sinn, mal zum Schlafmediziner zu gehen, damit man einmal den Schlaf detektiert oder misst und schaut, ist da irgendwas im Busche, was vielleicht den Schlaf schlecht macht. Es gibt ja viele Sachen, die man im Schlaf machen kann und die in den Schlaf stören.
Was sind denn so die, sagen wir mal, optimalen Schlafbedingungen? Also wir haben ja gerade schon gesagt, beste Zeit, 22 bis 6 Uhr. Sollte ich irgendwie alles verdunkeln oder ist ein bisschen Licht okay? Warm, kalt, kuschelig, weiche Matratze, harte Matratze?
Nee, wir brauchen ja nur aus dem Fenster schauen, die Sonne scheint. Ich weiß nicht, wie Sie heute Nacht geschlafen haben. Es ist ja auch viel zu heiß im Schlafzimmer, damit geht es schon mal los. Das Schlafzimmer sollte zwischen 17 und 22 Grad haben. Meistens nicht machbar in den Sommermonaten. Bei Älteren darf es etwas wärmer sein. Es sollte dunkel sein, es sollte Lärm abgeschottet sein und vor allen Dingen ein bequemes Bett.
Und aber bequem ist ja auch subjektiv, oder?
Das ist absolut subjektiv. Der eine mag Fructon, der andere Wasserbett, der dritte Schaumstoff, Boxspring, was es alles so für Betten und Matratzen gibt. Da ist erlaubt, was gefällt. Hauptsache, man hat das Gefühl, damit gut durch die Nacht zu kommen.
Was machen Sie, wenn Sie nicht einschlafen können als Profi?
Ja, direkte Frage, sorry, dann gibt es auch eine direkte Antwort. Ich mache den Fernseher an. Ja, naja, gut, dass Sie fragen, weil es gibt ja viele alte Mythen. Und ein Mythos ist, der Fernseher hat im Bett
Schlafzimmer nicht zu suchen.
Ja, genau. Weiß nicht, wo das herkommt.
Ja.
Weil, ob es der Fernseher ist, mit einer Dokumentarserie, was auch immer, oder Podcast oder Musik oder das Lesen, das Einschlafritual, da ist erlaubt, was gefällt aus schlafmedizinischer Sicht. Hauptsache, ne, es entspannt und damit kann man einschlafen. Wichtig ist natürlich bei allen elektronischen Geräten, dass sie irgendwie einen Sleep-Timer haben und wieder ausgehen.
Welche Erleichterung Sie jetzt hier durch deutsche Schlafzimmer senden und Streitigkeiten möglicherweise beenden, wo dann immer die Frage war, hier Fernseher raus oder rein, jetzt ist es entschieden.
Ja, für einige werden sagen, na Gott sei Dank sagt's mal jemand. Andere werden sagen, um Gottes Willen, ich hab's geschafft, dass der Fernseher aus dem Schlafzimmer rauskommt, jetzt darf er wieder rein.
Deutschlandfunk Kultur, der Schlafforscher und Mediziner Ingo Fietze hat gerade schon beschrieben, was guten Schlaf auszeichnet, was man abends vielleicht auch machen kann, um besser einzuschlafen. Übrigens, wenn man Fernsehen guckt, zu spannend sollte es nicht sein, hat er gerade nochmal gesagt. Gibt es denn irgendwelche Fehler, was man auf keinen Fall machen sollte?
Naja, auf keinen Fall, weil wir gerade über den Fernseher sprechen. Es gibt ja auch andere Medien, gibt ja iPad oder Handy, was immer man dafür nutzen kann. Der Schlafkiller Nummer eins in den USA sind es Serien schauen. Also die Serien, die eins schwer machen, nach dem ersten Teil auszuschalten oder nach dem zweiten, dritten, die stören tatsächlich extrem den Schlaf der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen, die das nutzen. Es sollte was Langweiliges sein. Also früher war es das Schäfchenzählen. Und übrigens, die beste Methode einzuschlafen ist immer noch die gute Nachtgeschichte. Kinder schlafen am besten, wenn die sonore Stimme von Vater oder Opi eine Einschlafgeschichte erzählen, die nicht zu spannend und nicht zu langweilig ist.
Also im Gespräch leider völlig ungeeignet zum Einschlafen, weil wir natürlich immer so spannende Gespräche führen. Deshalb funktioniert das nicht. Ich habe gerade gesagt, Schlafstörung, das ist das, womit Menschen zu Ihnen kommen. Und das ist ja nun ein weites Feld. Was für Probleme begegnen Ihnen am häufigsten?
Als Schlafmediziner fängt man an, sich um Schnarchen und Schlafapnoe zu kümmern. Das ist so eine große Gruppe von Schlafstörungen. Mit den Jahren hat sich das etwas gewandelt. Ich bin so mehr oder weniger der Anwalt der Schlafgestörten, der Insomniker geworden. Insomnie ist das nicht ein- und durchschlafen können oder nur zu kurz schlafen. Dann haben wir noch eine dritte Gruppe, das kennen alle diejenigen, die abends, wenn sie zur Ruhe kommen, unruhige Beine bekommen. Das Restless-Leg-Syndrom, unruhige Beine. Das ist eine Bewegungsstörung. Die vierte große Gruppe von Schlafstörungen sind die Schlafwachrhythmusstörungen, Schichtarbeiter, die in eine Schlafstörung rutschen, zum Beispiel Jetlag, wenn man fliegt. Dann gibt es die fünfte Gruppe, das sind die Hypersomnien, pathologische Müdigkeit. Ich schlafe jede Nacht 10 Stunden am Tag und noch 4 Stunden. Und letzte Gruppe, eigentlich die spannendste für uns als Schlafmediziner, gerade im Schlaflabor, sind die Bewegungsstörungen im Schlaf, Schlafwandeln.
Die gibt es tatsächlich. Das ist nicht eine Erfindung aus irgendwelchen Filmen oder Romanen. Die Leute sind da nachts unterwegs.
Korrekt. Schlafwandeln eher bei den Kindern und Jugendlichen, jungen Menschen. Und das sich Bewegen im Traumschlaf, die Traumschlafverhaltensstörung, eher bei Älteren, so ab dem 50., 55. Lebensjahr.
Woran liegt das dann, diese Schlafwandelei?
Woran das liegt, das kann die, also es gibt Connections oder Verbindungen zwischen dem Gehirn und den Motorneuronen, also die Neurone, die Nerven, die für die Muskulatur verantwortlich sind. Und da wird die Muskulatur freigeschalten, die im Schlaf eigentlich ausgeschalten sein soll. Warum das passiert, das weiß man nicht. Also das Gen für die genetische Ursache dafür ist noch nicht erkannt. Aber was man weiß ist, je länger eine Tiefschlafphase bei den Schlafwandlern oder je länger der Traumschlaf bei diesen Traumschlafverhaltensstörungen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bewegt in diesen Schlafphasen.
Ab wann sollte man sich denn behandeln lassen mit Schlafstörungen? Oft wird ja so gesagt, ja, ich kann jetzt nicht so gut schlafen oder so, da muss man halt durch. Ab wann ist da Handlungsbedarf?
Nenne ich mal das Letzte, weil es so spannend ist, die Bewegungsstörung im Schlaf, Schlafwandeln zum Beispiel, da kommen die Eltern mit ihren Kindern erst, wenn was passiert ist.
Also jemand dann irgendwie die Treppe runtergefallen ist.
Treppe runtergefallen, aus dem Fenster gesprungen, sich verletzt und so weiter. Spätestens dann sollte man kommen. Vielleicht auch schon etwas eher, sollte man drüber nachdenken. Ansonsten natürlich, egal um welche Schlafstörung es handelt, alles was länger als 3 Monate dauert, also ich schlafe 3 Monate nicht erholt oder ich wache 3 Monate lang jede Nacht auf, habe irgendwie Luftnot, Herzrasen oder mein Partner sagt, dass ich da nachts nicht atme oder Zähne knirsche oder zapple im Bett, das ist ja alles nicht erholsam. Spätestens nach 3 Monaten sollte man sagen, ja, das lasse ich jetzt mal checken und nicht, das wird schon wieder.
Wenn sich dann jemand bei Ihnen vorstellt, wie funktioniert das? Also wie läuft so eine Untersuchung ab? Die Vorstellung wäre jetzt ja, schlafen Sie mal bitte, wir gucken uns das an. Ist das so?
Genau das würde wahrscheinlich auch schon einige abschrecken, ja, weil ich glaube, Schlaflabor, keiner möchte gleich ins Schlaflabor. Und deswegen die gute Nachricht, es kommen auch gar nicht viele ins Schlaflabor, also nicht mehr so häufig wie früher. Das Wichtige ist die Anamnese, also sitzt ein Experte, der weiß, was es für Schlafstörungen gibt und versucht schon mal im Gespräch herauszufinden, in welche Richtung es geht. Das Zweite ist, wir haben Fragebögen für Schnarchen, für die Insomnie, für die Bewegungsstörung und so weiter. Das Dritte ist, es gibt Technik, die man zu Hause anwenden kann. Da checken wir die Atmung bei Verdacht auf Schlafapnoe. Wir könnten auch die Schlafqualität messen, besser als die heutigen Wearables oder Apps, die man heute in seinem Smartphone hat. um die Schlafqualität zu messen. Allein das wird von den Krankenkassen nicht bezahlt und deswegen machen wir es in der Regel nicht. Möchte aber sagen, dass wir ambulant viel messen können, also zu Hause messen können, in Zukunft noch viel mehr. Da muss man dann nicht ins Schlaflabor. Und natürlich gibt es Schlafstörungen wie die nächtlichen Atmungsstörungen oder das Schlafwandeln, die dann im Schlaflabor diagnostiziert werden. Ja.
Wie sieht denn dann die Therapie aus? Also wir haben natürlich jetzt ganz unterschiedliche Phänomene, die Sie gerade beschrieben haben. Aber nehmen wir mal an, jemand kann nicht schlafen. Was raten Sie dem dann oder wie therapieren Sie den?
Also grob gesagt, es gibt nur eine Schlafstörung, die man nicht medikamentös heute behandelt. Das ist Schnarchen mit Atemaussetzern. Da gibt es Hilfsmittel für oder Operationen. Und alle anderen Schlafstörungen, wie die Insomnie, nicht schlafen können, unruhige Beine, Restless-Legs-Syndrom, die pathologische Müdigkeit oder auch das Schlafwandeln und die Traumschlafverhaltensstörungen, die werden medikamentös behandelt, wenn es denn notwendig ist.
Da schrillt jetzt vielleicht bei manchen die Alarmglocke, weil Schlaftabletten haben einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, Ihrer Meinung nach?
Ja, klar, zu Unrecht. Also das ist so ein Mythos, der sich seitdem ich Schlafmedizin betreibe, gibt es den seit 30 Jahren. Ja. Wobei ich sagen muss, zu Recht, es gab früher Schlaftabletten, die ungesund waren, wo man immer mehr genommen hat. Übrigens nicht, weil der Wirkstoff einen süchtig gemacht hat, aus meiner Sicht, sondern weil man allein mit seinem Problem zu Hause saß. Es gibt einfach zu wenig Ärzte, die Patienten betreuen und deswegen sitzt man da allein und nimmt wahrscheinlich immer mehr. Die heutigen Mittel, die wir nutzen für unruhige Beine, für die wir wach machen müssen, es gibt ja gesunde Wachmacher, aber auch für schlaffördernde Medikamente, die Medikamente, die wir heute nutzen, die sind, wenn der Schlafmediziner sie einsetzt und die Therapie betreut, vollkommen, ich möchte nicht sagen harmlos, aber sie sind indiziert, sie können genommen werden, bringen Schlaf und Lebensqualität und es gibt keinen Grund, eine Schlafstörung nicht zu behandeln, die schwer ist.
Aber das heißt tatsächlich, ich muss dann tagtäglich wie auch vielleicht ein Blutdruckmedikament dieses Schlafmedikament einnehmen.
Korrekt. Das ist übrigens die schlechte Nachricht. Deswegen hatte ich gesagt, rechtzeitig beim Schlafmediziner, wenn alle Schlafstörungen, die ich jetzt genannt hatte, sind in der Regel chronische Erkrankungen. So wie der Bluthochdruck, Asthma, was es alles an chronischen Erkrankungen gibt. Und chronische Erkrankungen sind chronisch zu behandeln. Das gilt leider auch für die Schlafstörungen. Aber wir haben eine Lösung, wir haben Therapien, wenn es notwendig ist.
Und diese Lösung mit den Medikamenten, also Sie haben ja vorhin beschrieben, Schlaf ist immer auch eine Frage von Hormonen. Diese Medikamente greifen dann ein in diesen Hormonhaushalt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es Schlaf- und Wachhormone gibt. Jemand, der pathologisch müde ist, den muss ich wach machen. Also ich stimuliere das Wachsystem. Der freut sich, darf wieder auf Arbeit gehen, darf wieder Auto fahren und ist den ganzen Tag wach. Derjenige, der nicht schlafen kann, da stimuliere ich das Schlafsystem oder das Wachsystem, Entschuldigung, oder blocke das Wachsystem. Also ich stimuliere das Schlafsystem oder blocke das Wachsystem. Das ist dann Prinzip der Therapie und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Allein viele Betroffene, so wie Sie es gerade selber gesagt haben, haben viele wieder Vorurteile gegenüber der Therapie. Aber die schwer Schlafgestörten, die jede Nacht kürzer als 6 Stunden schlafen und unter der Schlafstörung leiden, die nehmen dann letztendlich die Therapie doch dankbar an.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Mediziner Ingo Fietze, der Menschen heute hilft, Schlafstörungen in den Griff zu bekommen. Dabei wollte er als Jugendlicher eigentlich Meeresbiologe werden. Was hat Sie daran begeistert?
Die Bilderbücher von Jacques Cousteau, so ein französischer Meeresbiologe. Irgendwie war für mich einmal weite Welt, ja, wäre ich nie sehen, solche Bilder und solche Tiere.
In der DDR geboren, in Cottbus, genau.
Und dann dachte ich, oh je, den Delfin, den Wal, den siehst du nie und so weiter. Deswegen wollte ich Meeresbiologe werden, hat mich irgendwie angeteased. Dann hatte ich aber erfahren, oder es war ein Gerücht, weiß ich nicht, Biologiestudium ganz schwer ranzukommen, sah ich keine Chance. Ja, und dann hatte ich nach der 10. Klasse das Angebot von meiner Klassenlehrerin damals bekommen, ob ich mir vorstellen kann, im Ausland zu studieren. Mehr wurde gar nicht gesagt. Ja, war ja auch die weite Welt, wenn auch nur Richtung Osten.
Nur eine Seite, ja.
Korrekt. Und man ist ja in der DDR damit groß geworden, dass man tatsächlich im Hinterkopf immer hatte, ich werde wahrscheinlich die westliche Welt nie sehen. Das ist schon traurig gewesen. Und dann zumindest die Grenze der DDR zu verlassen und so mal ein bisschen Auslandsluft schnuppern, das hat mich dann angeregt zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Dann hatte ich das Angebot bekommen für Biomedizin und da hatte ich gedacht, ja, da ist doch die Hälfte Biologie drin. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Zwar ohne mehr, aber Bio zumindest. Sie waren 10. Klasse, 16, 17 Jahre. Und das hat Ihnen dann nicht irgendwie Respekt eingeflößt, zu denken, jetzt geht's erstmal ganz woanders hin?
Nein, das war dann irgendwie schon die Exotik mehr oder weniger, die mich veranlasst hat zu sagen, ja, mache ich. Also es war gar nichts anderes, muss ich sagen. Zumal ja gar nicht klar war, welche Richtung, welche Studienrichtung, welches Studiengebiet angeboten wird. Ja.
Es war dann Moskau und...
Ja, das war Moskau und da hatte ich mir, das ist schon eine Metropole, das wusste man ja, ich war da auch vorher nie und... Das hat mich dann gereizt. Es gab ja auch noch Angebote in anderen sozialistischen Ländern. Aber dieses Biomedizinangebot, das gab es eben nur in Moskau. Übrigens ein Studiengang, der nur in Moskau und in Boston gelehrt wurde. Mhm. Also es war schon irgendwie was Besonderes. Ja, und das hat mich dann auch hingezogen. Ich hatte null Ahnung, als wir dort ankamen, was auf mich zukommt, auch an Studium.
Was war denn dann anders als in der DDR?
Es gibt einen Unterschied zu dem Humanmedizinstudium.
Ich meine auch schon vom Leben erstmal, vom Lebensgefühl.
Ach so, vom Leben.
Möglicherweise in Moskau.
Ja, das war natürlich viel mehr Einschränkungen. Hm. Also wenn man nach einem halben Jahr zurückgekommen ist von Moskau nach Berlin, der erste Gang Fleischer und Bäckerei. Mhm. Allein der Geruch und was es dort zu kaufen gibt. Es gab damals in den Ende der 70er Jahre, ich bin ja 79 rüber, das klassische Angebot, wenn man in den Lebensmittelladen ging, das war eine Reihe Mortadella, Salami gab es glaube ich gar nicht, eine Reihe irgendeine andere Wurst und die obere Reihe war dann Käse. Das war schon ein bescheidenes Lebensmittelangebot, aber dennoch, Studium war spannend, das war interessant, das war hoch, also da frage ich mich noch im Nachhinein, wie wir das geschafft haben. Extrem schwierig.
Ja, vor allen Dingen in Russisch dann wahrscheinlich.
Alles in Russisch, 3 Jahre Mathematik, 3 Jahre Physik, 3 Jahre Chemie, alles Grundlagen, Botanik. Das war schon heavy, muss ich sagen. Nach einem halben Jahr hat man dann übrigens die Sprache beginnen zu lernen. Also das erste halbe Jahr hat der Kopf gedröhnt.
Was haben Ihre Eltern gesagt, dass Sie dann erstmal weg waren?
Ich hatte ja noch eine Schwester, die hier geblieben ist und meine Eltern haben das unterstützt. Ja.
Sie haben ja dann auch in Russland Ihre heutige Frau kennengelernt oder in Moskau Ihre heutige Frau kennengelernt und auch gleich ein Kind miteinander bekommen, ne?
Korrekt. Eine deutsche Studentin, wir sind zusammen rüber. Dann haben wir während Anfang des Studiums ist sie dann schwanger geworden, 1 Jahr ausgesetzt, das Kind in der DDR geboren. Dann durften wir nach reichlichem Kampf das Kind tatsächlich mit rübernehmen. Waren die ersten Auslandsstudenten, die ein Kind mitnehmen durften.
Aber das war es wahrscheinlich dann auch nochmal komplizierter, oder? Also mit Kind zu studieren in einem fremden Land?
Vollkommen richtig. Das war nochmal eine Schippe drauf, ja, auf die Anforderungen. Wir hatten eine ganz kleine Bude, übrigens aus schlafmedizinischer Sicht. Wir haben zusammen auf 1,20 Meter geschlafen. Und davon war noch ein Drittel des Bettes, war eine Holzbalken. Mhm. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Aber es ging. Man war jung, da muss es gehen.
Der Schlaf war noch nicht gealtert.
Korrekt. Das Kind hat gut geschlafen. Das Kind ist dort in die Krippe gegangen und haben studiert. Die Hauptlast hat natürlich meine Frau getragen, zumal sie dann noch 1 Jahr länger war mit dem Kind. Ich bin ja 1 Jahr eher zurück. Aber wir haben es gemeistert.
Sie sind dann irgendwann nach Deutschland zurück an die Charité und haben dort Extremmedizin betrieben. Was ist Extremmedizin?
Ja, na irgendwie merkt man ja, also es hat das Ausland plötzlich hat mich gereizt, also alles, was so ein bisschen exotisch ist, ja. Und da bin ich in ein Institut gekommen, das hieß Neuropathophysiologie und das war natürlich wiederum extrem spannend, weil dort wurde Kosmosmedizin betrieben, Antarktismedizin, die DDR hatte ja wie auch die BRD eine Antarktisstation und also die Extremmedizin heißt, ne, Medizin und Krankheiten hin und her in extremen Situationen.
Bedingungen.
Ja, unter extremen Bedingungen. Und da bin ich natürlich, da habe ich reingerochen in alle möglichen Experimente, die durchgeführt wurden.
Was waren das für Experimente?
Na, Kosmosmedizin waren Experimente mit Affen, die man damals noch gemacht hatte in Moskau. Ich habe in Polen, kann ich mich erinnern, ein Zentrifugenexperiment gesehen, wenn man so die Piloten, ne, die in so einer Zentrifuge durchgeschleudert wird und das Gesicht vollkommen entstellt wird bei 3, 4, 5G, was dort anliegt. Das war extrem spannend. Ich habe mich 1 Jahr lang vorbereitet, in die Antarktis zu fliegen. Und ja, dann kam aber die Wende dazwischen. Und zusätzlich wurde aber auch Schlafmedizin betrieben. Ich habe mich für die Chronobiologie interessiert, das heißt die Forschung der Rhythmen. Und da haben wir Befragungen gemacht an Studenten, wie sieht's aus mit dem Wochenschlafrhythmus? Und dann haben wir eben festgestellt, was ja jeder weiß heute, dass man von Sonntag zu Montag am schlechtesten schläft. Dann gibt's übrigens noch eine Nacht, die ist, glaube ich, von Dienstag zu Mittwoch. Also es gibt so zwei Nächte, wo man sehr schlecht schläft.
Und Sonntag zu Montag ist, weil man schon ein bisschen aufgeregt wiederum ist, weil die Arbeitswoche beginnt oder weil man so gut geschlafen hat am Wochenende.
Genau die zwei Gründe. Ah. Genau. Man hat kein Schlafdefizit mehr, weil man vielleicht tatsächlich lange geschlafen hat am Wochenende und dann kommt die Aufregung dazu.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Ingo Fietze, einer der Begründer der Schlafmedizin hier in Deutschland. Er hat das Schlafmedizinische Zentrum der Charité mit aufgebaut und das kann man eigentlich wörtlich nehmen. Herr Fietze, Sie haben auch tatsächlich da mal den Pinsel in den 90ern in die Hand genommen und dieses Schlafzentrum mit eingerichtet.
Ja, ich habe ja in so einem kleinen Institut gearbeitet, das ist ja Neuropathophysiologie. Da wurde halt mehr oder weniger nur, in Anführungsstrichen, Forschung getrieben. Allein die war spannend. Aber ich war nach der Wende, bin ich ein Dreivierteljahr nach Marburg. Das war die Wiege der internistischen Schlafmedizin damals in der BRD. Mein Lehrer, Professor Peter, hatte mich eingeladen. Da wurde mir alles gelehrt über Schlaflabor, wie man Schlaf misst, was es für Schlafstörungen gibt. Und dann kam ich zurück und war so voller Elan, dass ich gesagt habe, so jetzt machen wir jetzt ja Tapete an die Wand und bereiten zwei Schlafzimmer vor. Die Technik hatten wir damals noch großzügig zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann haben wir einfach begonnen. Wobei eben nicht klar war, ob die Krankenkassen, das war ja alles damals noch auch DDR-Krankenkasse nach der Wende, das Ganze bezahlen. Aber es ging dann.
Und mittlerweile über 30 Jahre Forschung. Welche Erkenntnis war für Sie da der größte Schritt in dieser Zeit?
Also was ich nie gemacht habe, ist Grundlagenforschung, also keine Tierexperimente zum Thema Schlaf, weil da kommen eigentlich die wesentlichen grundlegenden Erkenntnisse hin. Ich nenne mal eine. Man kann heute eine Maus von einer Sekunde in die andere von wach in den Tiefschlaf schicken oder von wach in den Traumschlaf schicken.
Das heißt, wie funktioniert das?
Indem man mit Mikroelektroden, die man im Kopf platziert, also schon im Gehirn, in der Nähe vom Hypothalamus, das ist so das Schaltzentrum für Schlafen und Wachen, indem man dort Impulse setzt an die richtige Stelle.
Dann also so eine Art Neurostimulation.
Korrekt.
Und das funktioniert wie ein An- und Ausschalter. Das
ja.
Wäre ja tatsächlich dann bahnbrechend, weil keine Medikamente irgendwann mehr gebraucht werden würden.
Damit kann man jemand wach halten, damit kann man auch jemand in Schlaf schicken. Es ist tatsächlich eine Zukunftsvision, die ich auch als sehr erfolgreich ansehe, wenn sie denn mal kommt. Allein das Problem ist, dass weder Firmen noch Wissenschaftler oder Mediziner, gerade aus dem Neurobereich, sich dafür interessieren. Also es gibt zu wenig Promotoren sozusagen.
Woran liegt das?
Ja, Schlafmedizin ist schon ein Nischengebiet der Medizin. Das muss man sagen.
Aber eigentlich doch krass, weil es betrifft uns doch alle, ne? Und wer tatsächlich schlecht schlafen kann, weiß ja auch, was für ein Leidensdruck damit verbunden ist.
Korrekt. Also ich habe eine führende Firma angerufen in den USA, die sich um Schrittmacher kümmern und habe mal gefragt, hat er auch die Chance, wie sieht's aus mit dem Thema Schlaf? Ist das für Sie eine Sache, die Sie in Zukunft annehmen wollen? Wenn man drüber spricht, finden sie alle spannend. Aber Endkonsequenz war, ist im Moment nicht unser Fokus, haben wir kein Geld für, haben wir keine Ärzteschaft oder Forscherschaft, die sich dafür interessiert.
Liegt das auch vielleicht daran, dass in der Gesellschaft irgendwie Schlaf nach wie vor immer so ein bisschen mit, ja, wer viel Schlaf braucht, ist irgendwie schwach verbunden wird oder?
Gar nicht damit. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte in der letzten Woche einen Vortrag vor so einem Qualitätszirkel von Neurologen, neurologische Fachärzte. Und zum Ende des Vortrags sagte mir doch eine Kollegin, das war ja ein guter Vortrag, den habe ich ja gar nicht erwartet. Und vor allen Dingen weiß ich jetzt, dass das, was ich an schlechten Schlaf habe, ja gar nicht hinnehmen muss. Das ist ja schon eine Schlafstörung. Also was ich damit sagen will, ist, selbst Fachärzte, selbst Ärzte nehmen die Schlafstörungen nicht wirklich ernst, denken, das ist eine Befindlichkeitsstörung, das wird schon wieder und im Urlaub schlafe ich ja eh noch ein bisschen besser. Also wir haben da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Das Krasse vor allen Dingen, was ich auch nicht wusste, in Ihren Büchern Die übermüdete Gesellschaft und Deutschland schläft schlecht, da konstatieren Sie, dass eigentlich 80% aller deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Schlafstörungen leiden. Was führt dazu?
Ja, also nicht 80% haben eine Schlafstörung, das ist ein bisschen falsch, sondern 80% der Arbeitnehmer kennen schlechten Schlaf.
Okay.
Ja, das kann auch mal vorübergehend sein, das muss nicht dauerhaft sein. Chronisch schlechte Schläfer sind etwas weniger. Aber was man konstatieren kann, die Trigger nehmen zu. Also ich nenne mal zwei Trigger aus dem Jahr 2022 in den USA in einer Umfrage ermittelt. Das eine ist Corona. An erster Stelle stand finanzielle Sorgen, also Aktiencrash, davor hat man Angst. Zweite Corona, dritte Krieg. Ja, also das sind Trigger, die hat man vor 200, 300 Jahren in der Form vielleicht gar nicht gehabt. Und dieser ganze, das soziale Umfeld wird irgendwie nicht friedlicher, wird nicht entspannter, sondern wir gehen ja alle mit viel mehr Sorgen heute ins Bett
Ängste,
als noch.
Ja, klar.
Und das ist so das, was tatsächlich am Schlaf kratzt.
Wenn wir jetzt nochmal in die Arbeitswelt gucken, gibt es da auch Sachen, die man irgendwie verändern könnte oder die man abstellen könnte, damit die Menschen besser schlafen können?
Na, Schichtarbeit ist schon ein Produkt, also wo man gegen die innere Uhr sich bewegt ständig. Dann landen auch, Gott sei Dank, nur jeder 25., also 5% so ungefähr in einem Schichtarbeitersyndrom müssen rausgenommen werden. Und übrigens, die Schichtarbeit zeigt übrigens, das ist jetzt mal eine gute Nachricht, dass es immer noch die guten Schläfer gibt. Mhm. Es gibt ja 30, 40, 50 Jahre Schichtarbeiten, immer noch schlafen. Gut schlafen, überhaupt kein Problem. Das ist aber schon ungesund. Und gerade im Arbeitsfeld verstehe ich nicht, warum wir es bis heute nicht geschafft haben, in jedem Betrieb flexible Arbeitszeiten einzuführen. Weil es gibt den, der ein bisschen länger schlafen muss, es gibt den, der eher aufsteht, es gibt einer, der sagt, ja, meine Leistungsfenster ist irgendwie vormittags, ja, beim anderen ist es nachmittags. Also diese Leistungsreserve, das geht jetzt mal an alle Arbeitgeber, die zuhören, ja, die wird einfach nicht genutzt. Und das noch abzuschließen, übrigens das kreativste Fenster, was wir haben, alle, wo wir Kopf und Geist miteinander am besten kombinieren können, ist zwischen 17 oder 18 und 21 Uhr. Da darf jeder mal drüber nachdenken, was wir in dieser Zeit tun.
Vor allen Dingen gleich mal beobachten heute Nachmittag, wie Sie da so drauf sind zwischen oder an dieser Uhrzeit. Wie ist denn das mit Schlafen bei der Arbeit? Da ist ja das Stichwort Powernapping. Würden Sie das befürworten?
Ja, Nickerchen oder Mittagsschlaf will keiner hören. Hm. Powernap hört sich
klingt
natürlich
ein bisschen cooler.
Ja, ein bisschen sexy an. Ganz einfache Sache. Wenn ich am Arbeit, also stellt man sich vor, ich sitze vor dem Computer und muss dann den ganzen Tag auf den Bildschirm schauen. Und wenn ich das 4 Stunden lang mache und zwischendurch mir mal das Auge zufällt, dann ist das Beste, was man machen kann, den Kopf kurz nach hinten oder auf die Tastatur, 5 Minuten nicken, 10 Minuten, dann wird man automatisch wach, weil irgendwas wehtut. Diese 5 oder 10 Minuten reichen schon aus, um die nächsten 3, 4 Stunden wach zu sein. Und das ist besser als der doppelte Espresso.
Deutschlandfunk Kultur. Ingo Fietze hat uns heute Vormittag einen Einblick in seine Arbeit als Schlafmediziner und 30 Jahre Forschungsarbeit gegeben. Wie haben Sie eigentlich die Begeisterung und das Interesse über einen so langen Zeitraum in Ihrem Forschungsarbeitsgebiet wachgehalten, um hier mal bei den Begrifflichkeiten zu bleiben?
Ja, ich glaube zwei Sachen. Das eine, dass ich eigentlich bis heute mit Widerständen zu kämpfen habe. Wir sind kein etabliertes Fachgebiet, sondern tatsächlich in Anführungsstrichen noch ein bisschen Exoten. Und selbst in der Charité hatte ich jahrelang zu kämpfen, dass der Schlaf dort einen Stellenwert hat und habe mich gefreut über jeden kleinen Schritt, nur um einen zu nennen. Mhm. Man kommt ins Hochhaus in Berlin mit in die Charité und dann habe ich mich gefreut, wie Bolle, dass mal nach 20 Jahren dann am Schild unten schon zu lesen war, dort gibt's ein Schlaflabor vor irgendeiner Etage. Das war dann schon ein Fortschritt. Ja, also das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, es gibt einfach viel zu wenig Kollegen. Ne? Man ist ja der 10.000. Kardiologe, also Herzarzt oder Kinderarzt oder Pulmologe oder Rheumatologe, Chirurg, was auch immer. Schlafmediziner gibt es kaum und sie werden aber gebraucht. Also der Bedarf ist so riesengroß, dass ich dann nie auf die Idee kam zu sagen, nö, wird jetzt langweilig, ich bin ja auch Internist und bin auch Lungenfacharzt, jetzt mache ich mal wieder eine andere Richtung. Nein, die Patienten fordern es ein. Also wir brauchen viel mehr Ärzte.
Und Sie schreiben ja auch immer wieder Bücher zum Thema. Und ich habe gehört, im Augenblick arbeiten Sie an einem Buch Ernährung und Schlaf. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, das ausführlich zu besprechen. Demnächst kann ja jeder auch selbst nachlesen. Aber ist das tatsächlich so, mein Essen bestimmt auch meinen Schlaf?
Da ich auf der einen Seite Schlaftabletten propagiere für die schwer Schlafgestörten, habe ich gedacht, na, dann setze ich nochmal was dagegen für die sensible Schläfer sind, also nicht mehr die Besten. Und was kann man machen?
So wie Sie zum Beispiel.
Genau, wenn man merkt, der Schlaf wird langsam schlechter. Na, da kann man auch mal über die Ernährung nachdenken. Wann esse ich? Was esse ich? Zum Beispiel flüssig oder feste Nahrung, Bestandteile, Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett, 2 oder 3 Stunden vorm ins Bett gehen, wie viele Kilokalorien.
Wann ist die beste Zeit vor dem Schlafen?
Letzte große Mahlzeit, 3 Stunden vor dem Bett. Mhm. Dann aber auch nicht hungrig ins Bett gehen. Also wenn man nach 3 Stunden schon wieder einen Hungerast hat, dann gern, kennt man aus Hotels, so diesen kleinen Schlafsnack, also noch ein Gummitierchen oder ein Stück Schokolade, was Kohlenhydrathaltiges. Kohlenhydrate helfen zum Einschlafen, Eiweiße helfen fürs Durchschlafen.
Also für heute Abend nehmen wir uns vor, um 19 Uhr wird gegessen, um 22 Uhr sind wir alle im Bett, hat der Professor Ingo Fietze gesagt. Vielen Dank für das nicht ermüdende Gespräch heute Vormittag.
Danke für den Advice, wollte ich schon sagen, also für den Tipp an alle Zuhörer. Ja, und danke für die Einladung.